Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
Ja, auf Asche heißt unser Podcast. Genau genommen sind wir aber neben der Asche. So Luftlinie, ja, ich würde sagen 50, 70 Meter entfernt vom Center Court am Hamburger Roten Baum. Heute der zweite Aufschlag. Ich spiele ihn mit 70 km/h rüber, den zweiten Aufschlag, zu meinem Kollegen Ole Zeisler.
Guten Abend. Ich habe gerade nach so einem langen Tag, serviere ich nur noch so Gabriela Sabatini-mäßig mit 27 km/h. Das ist jetzt despektierlich.
Der Ball verhungert sozusagen.
Aber der, wirklich mal, ich habe mal eine Statistik gesehen, die hat mal irgendwann bei den US Open einen zweiten Aufschlag mit 27 km/h geschlagen. Aber,
was?
Ja, auf jeden Fall. War mein Tennismagazin so eine Statistik. Aber das nur am Rande. Deshalb, ich habe nicht mehr so viel Pulver, aber wir wollen den Tag gleich aufarbeiten. Gegenüber von mir sitzt Ina Kast. Und Ina, wir wollen mit Boris Becker, glaube ich, anfangen, richtig?
Ja, weil das ist ja schon immer so eine Sache. Wenn der Name Boris Becker in Deutschland fällt, dann hören irgendwie immer alle hin, egal was er zu sagen hat eigentlich. Finde ich, hat man schon gestern gemerkt, am Tag bevor hier die Ankündigung kam, dass Boris Becker auf der Tennisanlage vom Hamburger Roten Baum zu sehen sein wird und gegenwärtig sein wird, dann ist hier erstmal irgendwie so eine gewisse Stimmung, oder?
Ja, total. Gestern sickerte das so durch, der rote Baron schwebt über der Stadt ein, so wirkt das dann immer. Oder so kriegt man dann auch selber so eine leichte Stimmung. Offen gestanden, wir haben ihn dann vorhin gesehen und getroffen, auch im PK-Raum. Das können wir gleich noch erzählen. Aber alle werden etwas nervös, wenn der Bobble kommt. Das stimmt schon. Natürlich weiß man, woran es liegt, aber dass es immer noch so ist, das ist ganz interessant. Ja.
Und ich finde, die Botschaft von ihm hat es jetzt heute nicht unbedingt gegeben, aber natürlich ist er auch total froh, dass dieses Turnier hier stattfinden kann. Und dazu hat er heute das hier gesagt.
Also ein großes Glück, dass Hamburg in der Form auch zu diesem Zeitpunkt stattfinden kann. Und das ist sicherlich ein Bonus für die Zukunft.
Was denkst du, was meint Boris Becker mit diesem Bonus?
Das kann man, glaube ich, in zwei Richtungen interpretieren. So versuche ich es mal. Also einerseits, glaube ich, ein Bonus für das Turnier, das ja, naja, irgendwann den Masterstatus verloren hat, jetzt nur noch in Anführungszeichen 500er-Turniers. Vielleicht, dass das wieder aufgewertet wird, weil es in diesem Jahr eben Topstars wie Medvedev und Tsitsipas ziehen kann, die noch nie hier waren. Das ist das eine. Und das zweite, das wurde auch mit ihm besprochen, dass es eben das Turnier ist, das die meisten Zuschauer bisher haben darf. Vielleicht noch gar nicht hat. Heute waren 1300 da, um das vorwegzunehmen. Aber vielleicht um so eine Art, ja, Blaupause sind immer so große Worte, aber vielleicht meint er auch damit, dass sich Turniere an diesem Konzept orientieren können. Oder wie würdest du das verstehen?
Ja, auf jeden Fall, dass Hamburg so ein bisschen eine Vorreiterrolle jetzt ja spielt. Ich meine, 2300 Zuschauer dürfen pro Tag offiziell hier sein. So viele Tickets dürfen verkauft werden. Und Boris Becker ist ja ein erwiesener Befürworter dafür, dass es zu einer gewissen Normalität zurückgeht und dass eben Zuschauer auch wieder im Rahmen der Hygienekonzepte natürlich hier zugelassen werden sollen. Ja, und ich glaube, dass er auch darauf hofft, dass so bei Spielern wie eben Medvedev oder Tsitsipas, dass sich das bei denen rumspricht, dass das Turnier in Hamburg gut organisiert war, dass das hier ja, eine tolle Kulisse ist, jetzt gerade mit dem frisch renovierten Stadion natürlich. Das ist ja schon alles irgendwie neuer Glanz, mehr Modernität. Und vielleicht spricht sich das da dann auch unter den Topspielern rum.
Ja, das ist ja häufig so. Also ich kann mich erinnern, als Roger Federer noch mal, ich glaube 2013 oder 14 mal hier war, der hatte sich auch, naja, jeder hat ja so seine Präferenzen, kurze Wege, angenehme Stadt, was auch immer. Aber Roger Federer mochte das auch immer sehr hier. Und es kann natürlich sein, dass das bei Leuten dann Anspruch findet, die zum ersten Mal hier sind. Das kann natürlich schon geschehen. Wobei natürlich im nächsten Jahr wieder im Juli, wenn alles wieder mal normal laufen soll, wieder im Juli der Termin sein wird.
Das ist einfach ungünstig, ne? Dieser Juli ist einfach ungünstig.
Ja, da bin ich auch gar nicht da.
Bist du auch gar nicht da, dann darf es nicht stattfinden. Genau. Okay, muss wieder im September stattfinden, alles klar. Ja, wir haben in dieser zweiten Folge ja auch jede Menge andere Dinge noch zu besprechen, außer Boris Becker. Zum Beispiel haben wir den Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann gesprochen, beziehungsweise du hast ihn ja gesprochen. Das sind auch nochmal interessante Einschätzungen von Ihnen zu den beiden Spielern, die ins Achtelfinale eingezogen sind heute hier am Hamburger Roten Baum. Ja, und zwei andere Deutsche, die sind dagegen ausgeschieden in der ersten Runde. Sehr bitter, oder?
Relativ bitter, aus 4 macht 2, kann man sagen. Alle vier Deutschen haben heute gespielt und wollen wir mal das Feld ein bisschen von hinten aufrollen? Wir kommen gerade vom Struff-Match hier
runter. Ja, die Eindrücke sind noch ganz frisch in unserer Birne irgendwie.
Frisch, ja, genau. Und, war am Ende auch eine tolle Lichtatmosphäre, weil das Flutlicht dann ja anging. Jetzt spielt gerade Medvedev. Es sind gleich noch zwei Matches auf dem Center Court. Das wird noch lang hier am Abend. Aber wir haben uns schon mal hier hingepflanzt und wollen über Jan-Lennard Struffs Spiel gegen Karim Khachanov sprechen. Mhm. 5-7 im dritten, über 2,5 Stunden.
Hat er sich mit Kohlschreiber heute abgesprochen, oder?
Ja, absolut, absolut. Aber Wie hast du es gesehen? Also am Ende haben Kleinigkeiten entschieden, aber ich fand, es war ein Hartplatz-Match auf Sand. Zumindest die ersten beiden Sätze.
Ja, irgendwie schon, wie die da drauf gepowert haben. Und ich war manchmal ein bisschen erschrocken bei Jan-Lennard Struff, wie weit die Bälle an der Grundlinie teilweise bei seinen Schlägen wirklich im Ausgelandet sind. Also da war manchmal 1,50 Meter oder so hinter der Linie bei so eigentlich normalen Rallyes, die er normalerweise reinspielt. Und dann natürlich, große Sorgen hat ihm heute der Aufschlag bereitet.
Ja, im dritten Satz habe ich gerade nachgesehen. 42% erste Aufschläge, das ist natürlich für so jemanden zu wenig.
Viel
zu wenig. Und ich weiß nicht, ich habe die Breaks nicht mitgezählt. Im dritten Satz wurde gebreakt, was relativ unüblich für die beiden großen Aufschlagriesen ist.
Ja.
Ich fand es irgendwie schwierig. Ich hatte den Eindruck, er war Break 4 dann im dritten und dann dachte ich, macht er es?
Ja,
aber
bei 5-4 hätte er ausservieren können und dann kassiert er doch wieder das Break. Ja, ich habe auch irgendwie gedacht, dass die Atmosphäre, dass die Zuschauer ihn da dann zum Sieg tragen, kann ich mir nicht so ganz erklären, warum er das dann noch hergegeben hat.
Ja, Kaschanov wurde dann aber wieder sicherer. Ich habe nur vorhin gelesen, dass die Vorbilder, die tennissportlichen Vorbilder von Kaschanov sind Marat Safin und Juan Martin Del Potro. Ich finde, das hat man auch ein wenig am Spielstil gesehen. Findest du nicht auch?
Wie bezeichnest du denn den Spielstil?
Ja, aufschlagstark, wahnsinnig. Also gerade dieser Schwung der Vorhand, finde ich, ist Del Potro-mäßig, weil der mit diesem langen Arm durchschwingt.
So richtig schön zieht, ne? So ein richtiger
hinter.
Hebel,
ja,
sozusagen.
Genau.
Absolut.
Ja, finde ich schon. Also deshalb, ich glaube auch, dass Kaschanov, das sagte ja auch wiederum die Turnierdirektorin, dass das ein unheimlich schweres Los ist. Aber das ist eben das kleine Feld, das in der ersten Runde schon solche Duelle eben mit sich bringt. Ne? Mhm. Davor war Kohlschreiber, jetzt sage ich es doch wieder, Methusalem, ist das despektierlich. Aber der Methusalem hat davor gespielt und der hat es ähnlich gemacht, zumindest ergebnistechnisch, wie Jan-Lennard Struff.
Ja, das war dann irgendwie doch eine klare Sache im zweiten Satz. Den hat er ja mit 1-6 verloren. Weiß auch nicht, da hat er eher wirklich einen Durchhänger. Dann im dritten Entscheidungsdurchgang habe ich eigentlich gedacht, jo, da ist er auch so auf Augenhöhe. Aber er hat dann ein schwieriges Aufschlagspiel hat er gemeistert. Das ging, glaube ich, 6-7 Mal über Einstand. Das hat er nach Hause gebracht. Da dachte ich, ja, okay, hier geht was heute. Er kann diesen dritten Durchgang auch gewinnen. Aber dann eben auch 5-7. Ich habe es ja schon angesprochen, wie Jan-Lennard Struff. Aber da finde ich es noch schwieriger zu sagen, was da letztlich den Ausschlag gegeben hat.
Ja, ich fand ganz interessant, ich habe nachher noch das On-Court-Interview, das Barbara Schetti immer führt, mit Fabio Fognini, dem Gegner von Kohlschreiber, gehört. Und der sagte, das ist sein erster Sieg seit 7 Monaten. Also klar, Corona-bedingt einerseits, lange Pause, aber er hat in Rom verloren, in Kitzbühel verloren.
Sagt, jetzt der erste Sieg mit 2 frischen Sprunggelenken.
Ja,
ne?
Genau, er sagte ihm, täte alles weh, wobei ich ihm das während des Matches, der schlurft ja eh immer so ein bisschen. Er ist, glaube ich, auch ein kleiner Lieblingsspieler von meiner Kollegin Ina Kast, hat sie mir gestern
Was heißt Lieblingsspieler? Es ist wichtig, solche Typen auch im Tennissport zu haben. Ne? Das ist ähnlich wie eine Kyrgios so, nur dass natürlich Fabio Fognini in der Weltrangliste auch ein bisschen weiter vorne noch steht. Mhm. Und es ist einfach immer was geboten mit ihm. Das finde ich einfach dann sehr unterhaltsam. Und Kohlschreiber hat ja schon im Vorfeld des Matches auch gesagt, das wird ein unterhaltsames Match. Und ich glaube, dass die Zuschauer da schon auf ihre Kosten gekommen sind, auch wenn Fabio Fognini jetzt heute keinen Schläger zertrümmert hat und auch nicht gesagt hat, dass eine Bombe auf das Tennisstadion vom Roten Baum fallen soll.
Ein bisschen Trash-Talk war wieder dabei, aber das braucht er
ja wieder.
Ja,
das ist immer. Also
natürlich,
da
natürlich.
Kann ich mich an kein Match erinnern, wo er das nicht gemacht hat, gefühlt.
Ja,
ne?
Ja. So aber wenn er sich so reinspielt ins Turnier, wie man das immer sagt, wenn er die beiden Sprunggelenke sich so, weißt du, so während der Matchpraxis so ein bisschen stabilisieren, kann man ihn absolut hier auf dem Zettel haben. Also auch vor dem Match natürlich schon. Aber ich finde heute, das war schon eine sehr starke Leistung, weil Kohlschreiber auch wirklich, wirklich stark war heute.
Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, was ich in unserer ersten Folge des Podcasts gesagt habe, wer so mein Geheimfavorit ist hier auf dem Titel?
Ja, wusste ich, dass das kommt. Da wollte ich eben mit dir drüber reden, weil das Turnier hat definitiv einen neuen Sieger nach den 2 Siegen von Nicolas
Basilashvili.
Siehst du?
Du musst einfach mal hier 2 Alster trinken, dann geht dir das. Oder 2 richtige Bier, ne?
Ja,
dann geht das so richtig.
Ja, war ein langer Tag heute. Man sieht es mir nach mit dem Namen. Aber Nicolas Basilashvili, der Georgier, so jetzt habe ich es, ist ausgeschieden gegen deinen Geheimfavoriten?
Roberto Bautista Agut. Genau. Viele denken, er heißt Bautista mit Vornamen, aber das ist ja in Spanien dann immer mit den doppelten Nachnamen und so weiter.
Agü hinten sagen. Das ist dann auch
Agü, ulala, er ist kein Franzose.
Dann,
er ist kein Franzose.
Ja.
Auf jeden Fall hat sich Roberto Bautista Agut da durchgesetzt gegen den Titelverteidiger. War jetzt für mich nicht so überraschend, nee, weil klar, stimmt. Wenn du auch auf die Weltrangliste guckst, dann ist das eigentlich ja schon von der Ausgangslage her doch relativ klar gewesen. Aber jetzt kommt ja das Interessante, denn der nächste Gegner von Bautista Agut ist
Dominik Köpfer.
Tja, und da
morgen in der,
fällt mir eine Prognose schwer, muss ich sagen.
Morgen in der Evening Session, wobei Dominik Köpfer sich heute schwer getan hat. Er musste auch drei Sätze spielen gegen Yoshihito Nishioka, also im dritten dann 6-1 relativ deutlich. Er hat eine kleine Pause im zweiten Satz genommen, hat ja auf dem Einser-Court gespielt.
Nicht auf dem Center-Court, der
Arme. Nicht auf dem Center-Court, ja, aber...
Darf er dann aber gegen Bautista Agut? Abendsession
ja,
sogar, ne?
Kündige ich gerne ab an NDR.de Livestream. Morgen ab rund 18.30 wird es übertragen.
Also auch. Mittwoch 18.30 für alle, die den Podcast jetzt am Mittwoch gerade hören. Heute sozusagen um 18.30.
Ah, diese Zeitbezüge beim Podcast.
Ja, schwierig, ne?
Das lerne ich aber auch noch.
Ja.
Nein, aber Dominik Köpfer hat nachher gesagt, er sei natürlich immer noch ein bisschen platt von Rom.
Ja, steckst ne? auch nicht so einfach weg. Der hat da Matches geliefert, die waren echt kräftezehrend, ja.
Ja, aber das ist der eigentlich, wir haben vorhin so gesagt, das sind die so aus der zweiten Reihe. Wenn man ganz ehrlich sind, sind das sogar die aus der dritten Reihe, wenn man Sascha Zverev jetzt noch dazu zählen würde, im deutschen Tennis.
Wobei, gut, Dominik Köpfer ist jetzt so ein bisschen in die zweite Reihe aufgestiegen,
stimmt,
würde ich sagen.
Ja.
Hat er dann auch Kohlschreiber jetzt als deutsche Nummer 3 abgelöst. Aber Jannik Hanfmann, der ist dann wirklich eigentlich dritte Reihe.
Mhm.
Und auch der steht im Achtelfinale hier am Hamburger Roten Baum. Was sagst du denn dazu?
Ja, kann ich offen gestanden, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, nicht ganz... einordnen, will ich damit sagen. Er hat in Kitzbühel ein super Turnier gespielt, war im Finale, soweit ich... Ja, genau, Finale. Also er ist gut drauf, definitiv. Nur Monfils war nicht ganz fit heute.
Der hat irgendwas an der Leiste, glaube ich.
An der Leiste,
ne?
Medical Timeout und so weiter. Jetzt, oh, guck mal, da sehen wir Carsten Ahrens, wie er etwas... Der Trainer von Jan-Lennart Struft, wie er
betröppelt
die
Zieht
Anlage
er von dannen.
Ja. An seiner Stelle will ich hier ins Zwick in Pöseldorf gehen und erstmal ein kaltes Bier trinken am Tresen.
Ja, mit dem Sauerländer Struff.
Ja.
Da wäre der sicherlich dabei.
Ich glaube auch,
dürfen die eigentlich, wenn sie ausgeschieden sind, dann diese Hygieneblase verlassen? Das wäre jetzt noch eine interessante Frage. Oder wie sind die French Open da? Sind die da dann ganz strikt und streng, was man so im Vorfeld
meinst,
des Turniers getrieben
meinst,
hat?
Briefmarke auf den Hintern und jetzt muss man die Stadt verlassen.
Ich
so
weiß
ungefähr.
Es nicht, keine Ahnung.
Ja, ja.
Habe ich mir gerade nur gefragt.
Gute Frage, ja.
Vielleicht gehen sie ja noch in den Pub.
Wir gucken gleich im Zwick Pöseldorf, ob die da sitzen auf jeden Fall. Wir werden euch
mit Abstand
berichten.
Und Maske.
Ja, mit Abstand und Maske, ja. Trinken das Bier mit dem Strohhalm, soll eh mehr reinhauen. Nein, aber Monfils hatte in Medical Timeout, das kann ich jetzt nicht ganz genau deuten, wie stark Monfils sonst, also sonst natürlich stark ist, aber das ist es vielleicht. Ne? Vielleicht hat er gedacht, nächste Woche French Open, Heimturnier. Deshalb kann man Hanfmann schwierig einordnen. Der spielt aber morgen. Ist das auch schon morgen? Hast du die Order of Play für morgen?
Der spielt morgen auch schon, ja.
Ja, ist auch morgen schon wieder dran.
Ja,
ne?
Der ist auch morgen schon wieder
der
dran.
Der trifft, wenn ich das richtig sehe, auf Christian Garin, auf den Chilenen.
So
der,
ist es, ja.
Der wiederum Kei Nishikori 0-3 weggehauen hat, kann man fast schon sagen. Ja, gut, Nishikori, wissen wir alle,
auch
Ellbogen
mit der Verletzung
und
Covid-19
auch noch infiziert gewesen. Das war alles, der hat eine etwas schwierige Zeit hinter sich. Deshalb kann man Nishikori auch nicht mit dem Nishikori von vor 3 Jahren vergleichen. Trotzdem Christian Garin, das ist wahnsinnig schwer, wird das für Jannik Hanfmann. Das ist, wie sagen wir Sportjournalisten, immer ein Seismograph, nein, ein Messwert für die Form. Da gibt es so ein schlimmes Wort, was wir Journalisten immer
Oh, das
benutzen.
Fällt mir jetzt gerade auch nicht
ja,
ein.
Ja, mir auch nicht. Ist doch gut, wenn es eh schlimm ist.
Ja, aber wenn es schlimm ist, soll man es auch nicht verwenden.
Ja,
absolut.
Genau.
Aber eben, wir müssen
ein
uns jetzt daran gewöhnen. Ein Gradmesser,
ja,
so
danke.
Ist es, genau. So, wir müssen uns so oder so jetzt daran gewöhnen, dass eben mit Jannik Hanfmann und Dominik Köpfer zwei dem Durchschnittstennis-Interessierten vielleicht nicht ganz so geläufig sind, würde ich mal sagen. Also nicht so wie Struff oder Kohlschreiber. Und deshalb hast du ja dankenswerterweise mit dem Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann auch über die beiden heute gesprochen. Und wir wollen mal reinhören, wollen wir mal mit Jannik Hanfmann anfangen?
Klar.
Gut, dann mal hier die Einschätzung von Michael Kohlmann zu Jannik Hanfmann.
Ja, Jannik ist ein offensiver Spielertyp, spielt allerdings auf langsamen Belegen, also sprich auf Asche sehr gerne, weil er einen extrem guten Kickaufschlag hat. Also das heißt, sein Aufschlag springt immer nach sehr, sehr hoch und weit ab und so kommt er immer in gute offensive Positionen. Das ist so ein bisschen seine Spezialität, sein Markenzeichen. Daher hat er auch seine besten Ergebnisse auf Asche erzielt, hat die Corona-Pause wirklich sehr gut genutzt und hat sich explizit Aufschlag und so ein paar Stärken rausgesucht, an denen er noch weiter gearbeitet hat, hat dann die ersten Möglichkeiten auch genutzt und viele, viele Matches gespielt, hat, glaube ich, ist der Deutsche, der am meisten Matches in dieser Pause bestritten hat, also sprich Matches sind dann Exhibition-Matches und diese Turnierserie, die wir vom DTB auch veranstaltet haben, die hat er gewonnen und ich glaube, dass das für ihn gut war und dass er diese Form und diese gefühlte viele Trainingseinheiten halt einfach mit in diese Phase jetzt genommen hat und deswegen auch sehr erfolgreich spielt.
Ja, freut mich sehr für Jannik Hanfmann auf jeden Fall. Ich finde es aber vor allem auch bemerkenswert, dass er sich in der Corona-Auszeit, als keine Tennisturniere stattgefunden haben, auch sehr deutlich Richtung ATP gerichtet hat mit seinen Worten. Er hat ja auch zum Beispiel kritisiert, dass bei den US Open eben keine Qualifikation gespielt wird. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Tennisspieler, Tennisprofis, die eben in der Weltrangliste auf Platz 100 und dahinter stehen, dass es für die richtig mies ist, dass eben keine Qualifikation gespielt wird. Weil da nur da können die Geld und Brötchen verdienen. Ne?
Umso besser aber, wenn ich das richtig verstehe, dass bei den French Open jetzt Quali gespielt wird. Im Gegensatz zu den US Open, richtig?
So ist es, ja.
Ja, okay. Und Jannik Hanfmann ist ja schwerhörig, ne? Also tatsächlich. Ich habe irgendwie mal eine PK oder so eine Mixzone-Runde auch von ihm gesehen, wo er das sehr, ich sag mal, nach vorne geäußert hat, direkt zu Beginn. Sprechen Sie bitte lauter, ich bin schwerhörig. Sein Hördefizit rührt von einem verwachsenen Knochen im Ohr, geerbt vom Vater. Daher kommt das. Und in der Schule trug er ein Hörgerät.
Auf also, einem Ohr?
Ja, genau. Also er hört, ne? aber er hört schlichtweg nicht gut. Und ich finde diese Art und Weise, wie er damit manchmal in so PK-Runden umgeht, also vorneweg das zu sagen und klar zu sagen, ich bin schwerhörig, finde ich couragiert.
Interessanter Typ.
Definitiv, ja.
Und Dominik Köpfer?
Ja, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Pitbull, ne? hat er heute auch gezeigt, warum er ein Pitbull ist. Ich bin total gespannt auf das Spiel tatsächlich morgen Abend gegen Batista Agut, gegen deinen Geheimfavoriten. Für mich völlig offen. Also wird glaube ich, ein tolles Abendmatch. Heute.
Ich bin froh, dass Boris Becker nur einen Satz von Köpfer geguckt hat am Platz, ne? Weil,
warum?
Weil den Satz, den Becker sich angeguckt hat, den hat er verloren, Köpfer.
Ach
das
so.
Hat ihn vielleicht ein bisschen nervös gemacht, dass der Boris
sein.
Becker an seinem Platz saß.
Ja, ich habe das vorhin auch Michael Kohlmann so ein bisschen gefragt, weil der neben Boris Becker stand und die sich so ein bisschen unterhalten haben, ob die Spieler sowas mitkriegen. Also das. Wenn ich Dominik Köpfer wäre, ohne jetzt, wie wir vorhin sagten, den schwebenden roten Baron über roten Baum zu groß zu machen, aber trotzdem ist er ja immer noch ein Mensch mit Aura und er schwebt hier über der Anlage. Das ist einfach so. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern und ist auch gar nicht so schlimm. Was ich sagen will ist, wenn so Dominik Köpfer da auf dem Einser spielt, der sehr eng ist, ja, und dann steht da ein Boris Becker, da kannst du schon mal einen Satz abgeben. Das glaube ich schon. Also ich würde das Match abgeben.
Aber immerhin hat er das Match am Ende dann doch gewonnen und die beiden, Hanfmann und Köpfer, die dürfen sich geehrt fühlen, denn Boris Becker hat in der anschließenden Pressekonferenz ja wirklich lobende Worte für die beiden gehabt.
Die haben alle eine sehr gute Einstellung, das ist die Grundlage. Das sind harte Arbeiter, die leben nach dem Sport und unterstellen alles, was außerhalb des Platzes ist, einfach dem Tennissport und so kann man Erfolg haben.
Ja, solche Worte von Boris, die sind doch gut, oder? Für die Seele?
Ja, eine warme Dusche nennt man sowas.
Eine warme Dusche, ja. Hoffentlich kassieren Sie morgen hier keine Dusche.
Ja, eine kalte natürlich wäre jetzt das nächste Wortspiel.
Genau.
Das ist ja ein wortspielfreier Podcast. Mal gucken, ob wir es bis Sonntag schaffen, das so durchzuziehen. Ehrlich gesagt haben wir schon ein paar gemacht. Aber das nur am Rande. Trotzdem, ich fand das interessant, wie lange war der hier? Boris Becker, 2 Stunden. Es war auch alles ein bisschen nervös. Die Presseleute wurden nervös. Und wann gibt er ein paar O-Töne, wann gibt er ein paar Interviews? Er hat seinen Bodyguard, in Anführungszeichen Klaus Eberharter, den hat er immer bei solchen Events dabei, wenn er dann kommt. Er ist auch schon wieder weg aus der Stadt. Also es war wahrscheinlich seine
einzige. Kurzer Gastauftritt. Aber er war voll des Lobes für die Stadt Hamburg, ne?
Ja, total, total. Trotzdem, er ging dann auch etwas mit der Hüfte, das läuft, aber läuft noch nicht
rund.
Aber
es tut einem weh, ne, wenn man das sieht irgendwie, dieser geschundene Körper. Nein, hast du da kein Mitgefühl? Ole!
Mitgefühl. Haben wir nicht alle unsere Zipperleins?
Naja, also so schlimm wird es bei mir hoffentlich nicht, wenn ich die 50 geknackt habe.
Ja, sehen, dauert sprechen, ja aber noch. Sprechen wir uns dann, wenn du als rote Baronin einschwebst über dem roten Baum. Nein, aber er ging ja so auch relativ unbedacht durch die Zuschauer, hatte auch ein, zwei Selfies gemacht. Und da habe ich natürlich wieder geguckt, weil wir da gestern noch drüber gesprochen haben. Mhm. Er hat die Maske oben gelassen. Er hat sich sehr, sehr pflichtbewusst bei den Selfies verhalten.
Ja. Er hat ja ein bisschen so einen Shitstorm kassiert in der Anfangszeit. Richtig. Der Corona-Pandemie. Ja. Als er, glaube ich, bei Instagram war das, so ein bisschen merkwürdiges Video da von sich gepostet hat, wo er gesagt hat nach dem Motto, ja, so ein bisschen in die Richtung, das ist doch alles übertrieben und was soll das denn?
Ja, und wobei er das dann auch irgendwann wieder sehr klar widerrufen hat und letztens gepostet hat, don't be an idiot, wear a mask und so weiter. Aber klar, das war zwischendurch...
Da fand ein Umdenken statt, wie wir so schön sagen.
Ja. Erst querdenken, dann umdenken. Nein. Aber trotzdem, es ist interessant. Das war wiederum interessant und das war ja auch gestern oder in den Tagen zuvor zu beobachten und da sind wir bei der Turnieratmosphäre, die weiterhin okay ist, aber immer noch ein bisschen strange, weil die Leute, du hast gemerkt, auch die Kinder, die mit ihren großen Tennisbällen die Autogramme sammeln, die ja sonst richtig auf der Jagd sind. Vorhin gingen hier Kevin Kravitz und
Andy Mies
durch die Zuschauer. Und man merkt selbst bei den Kindern, was ja einerseits gut ist, andererseits auch so schade ist, dass sie zwei Schritte vor, drei zurückgehen. Ja, und das war bei Boris Becker ganz viel zu beobachten vorhin. Ja. Ist ein bisschen schade. Heute 1300 Zuschauer. Ich habe vorhin zu dir gesagt, ich finde es nicht zu viel. Heute war ein toller, sonniger Tag. Alle Deutschen. Mhm. Der Topmann spielt jetzt noch Medvedev. Ich will gar nicht sagen, das ist zu wenig. Ich hätte ein bisschen mit mehr gerechnet, aber du sagst, das Wochenende zählt.
Ja, und immerhin, also sehen wir es mal positiv, im Vergleich zum ersten Turniertag hat sich die Zuschauerzahl fast verdoppelt, wenn das jetzt jeden Tag so geht. Gut, bei 2300 ist ja eh die Obergrenze. Mhm. Mehr dürfen ja nicht auf die Anlage pro Tag. Für mich zählt aber wirklich Freitag, Samstag, Sonntag. Also Freitag werden dann ja die Viertelfinals gespielt und da wäre ich dann schon enttäuscht, wenn da auch in Anführungszeichen dann nur 1300 Tickets verkauft werden. Mhm. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, dass da der Zuspruch dann deutlich größer ist als jetzt an den ersten beiden Turniertagen. Will ich auch hoffen für das Turnier, ne?
Ja, ich glaube das letztendlich auch. Wollen wir denn nochmal auf morgen schauen? Hast du das Order of Play greifbar? Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass 18:30 Köpfer gegen Batista Agut, das haben wir jetzt schon
genau, Night Session sozusagen.
Ja, genau. Night Session, Evening Session.
Zum ersten Mal auf dem Center Court für Dominik Köpfer.
Ja, richtig, genau, stimmt, ja, genau.
Ja, wir beginnen morgen mit einem interessanten Match auf dem Center Court. Kasper Rüth, der ja in Rom richtig gutes, tolles Turnier gespielt hat, dann nur knapp gegen Djokovic verloren hat, der trifft auf Benoit Paire.
Den Chefstyler, ja, genau.
Der nachweislich schon Corona hatte.
Ja,
ne?
Und der saß heute auf der Tribüne, der kommt vor Lässigkeit fast um. Aber ist auch ein sehr interessanter Typ.
Also da würde mich überraschen, wenn Per da sich durchsetzen würde. Aber wenn er sich durchsetzt, dann kommt es wirklich zum absoluten Entertainment-Match hier. Da würde nämlich Fabio Fognini gegen Benoit Per spielen.
Ja, genau. Oh Gott,
Das ist dann fast schon Theater.
Ja, stimmt. Das müssten wir irgendwie ins Schauspiel ausverlegen. Das stimmt, ja. Danach sind wir dann bei Christian Garin, habe ich vorhin angesprochen, gegen eben auch eben angesprochenen Jannik Hanfmann.
Ja.
Völlig offen. Und dann kommt es zum ersten Auftritt von Stefanos Tsitsipas, der so...
Genau, der marketingtechnisch natürlich der Liebling ist, der Turnierveranstalter.
Warum
wahrscheinlich.
Warum ist das so? Das musst du mir erklären.
Ich weiß es nicht. Also ich war heute Morgen selbst Tennis spielen und in der Umkleidekabine habe ich zwei, drei ältere Damen, will ich sie mal nennen, getroffen, die aber sehr tennisbegeistert sind. Und selbst die haben gesagt, ach, der Tsitsipas, das ist doch ein ganz toller Spieler. Also ich glaube, das haben sie sowohl auf die Spielweise als auch auf den Look bezogen.
Ja, das muss man auch so sagen. Ich teile das.
Ja, so ein Mini-Federer, auch so mit der einhändigen Rückhand.
Ja,
ne?
Ja, spielt den gleichen Schläger, glaube ich. Ne?
Wirkt doch etwas leichtfüßiger, so insgesamt, finde ich.
Ja, das stimmt.
Der war auch nicht so wirklich in Form in Rom, deswegen bin ich mal gespannt, wie dieser erste Auftritt wird. Ne?
Ja, richtig.
Dann gibt es im Anschluss, gibt es hier das Duell, auch noch so einer, der hier auf der Werbebühne ganz groß dabei war mit Tsitsipas auf den Werbefotos zum Turnier. Ne? Auch da haben die Tennisdamen, die besagten in der Umkleidekabine heute gesagt, dass Felix sei ja auch ein ganz interessanter. Der hätte so süße abstehende Ohren, haben die gesagt. Kleine abstehende Ohren. Ich finde das immer ein bisschen gemein, wenn man einen Menschen so aufs Äußere reduziert. Weil der hat ja auch wirklich ganz tolles Tennis zu bieten. Ist da in der Next Gen ganz weit vorne dabei. Und
ist Welt Weltranglisten, 11. ist aus dem Top 10 kurz wieder raus, war das nicht
so? Nee, 21. Ist er jetzt 21, aktuell. Genau, er ist aus den Top 20
Felix
rausgeflogen.
Auger Aliassim.
Genau, wenn man den Namen schnell aussprechen muss als Reporter, das ist auch nicht so einfach.
Zwick Püsseldorf nicht mehr.
Ne? Nee, nicht mehr. Ja, und dann am Abend eben das Match von Dominik Köpfer gegen Roberto Bautista Agut.
Genau. Und das alles, erzählen wir euch alles an dem Tag, das wollte ich unbedingt noch unterbringen, an dem Tag, an dem Mark-Kevin Göllner 50 wird.
Nein!
Ist das ein toller Tag.
Deswegen hat Struffi die Cap falsch rumgetragen, ne?
Weil das war die Reminiszenz.
Nein, das macht
Göllner.
Er ja immer, das macht Struffi ja, stimmt, ja immer. Stimmt. Aber Mark-Kevin Göllner.
Größter Erfolg von Mark-Kevin Göllner, na?
Boah, ja. Würde ich jetzt tippen, Australian Open?
Turniersieg in Nizza,
okay.
Ich glaube, als Umgesetzter sogar, ja.
Okay.
Und Bronzemedaille im Doppel in Atlanta. 96.
Dann ist ihm ja was geglückt, was Boris Becker nie geschafft hat, nämlich ein Sandplatzturnier zu gewinnen.
Ja, ja. Also
wow.
Stell dir mal vor, Mark-Kevin Göllner schwebt hier über einen roten Baum ein. Was dann hier
kann
los
kann ja
ist?
Noch kommen im Laufe der Woche.
Am 50. Geburtstag.
Und hat nichts Besseres zu tun, ja, als am 50. Geburtstag.
Ja, genau, zum roten Baum zu kommen.
Kleine Corona-Party hier am roten Baum. Nein.
Ja.
Ja, wir sind eigentlich für heute auch schon wieder durch,
schon
mit,
wieder
unserer, mit unserem zweiten Aufschlag.
Mhm. Bin gespannt, wie wir die Folge morgen nennen. Gestern war einfach erster Aufschlag, heute zweiter Aufschlag.
Ja, vielleicht war der zweite Aufschlag dann einfach Netzroller, aber im Feld und dann gibt es nochmal einen zweiten Aufschlag.
Ja, ja, wir müssen das mit dem Ballwechsel in jedem Fall durchziehen. Das
müssen
kriegen
wir
aber hin.
Ja. Ja. Gute Nacht, Ole.
Gute Nacht.
Und an alle, die uns morgens hören, guten Morgen.
Oder so.
Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport und fast überall sonst.